Herzlich willkommen zu Trash Talk Patriots zur 37. Ausgabe. Heute mit einem neuen Newsflash. Wir haben einige Punkte auf dem Zettel. Ich darf begrüßen den Nickels. Grüß dich.
Grüß dich. Servus.
Und der Veteran Frank. Hallo.
Hallo in die Runde.
Ja, ich stelle euch mal kurz die Punkte vor, die wir heute besprechen wollen. Es geht konkret um einige Spieler. Jacoby Myers, Quinn Nordin, auch Tristan Wiscaino. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, den Kicker, der jetzt bei uns neu ist. Daniel Ecuelle, der für 2 Spiele suspendiert worden ist. Julian Adamben, da ist ja die Community ausgerastet förmlich nach seinen Interviews vom letzten Wochenende. Wir haben vom Free Agent Markt haben wir zugeschlagen oder unter Vertrag genommen, Lil Jordan Humphrey. Und wir wollen mal beginnen mit Jacoby Myers, der Wide Receiver, der jetzt als Restricted Free Agent seinen Second Round Tender unterschrieben hat. Aber gleichzeitig gab es jetzt schon die ersten Gespräche, dass auch sein Vertrag über längere Zeit verlängert werden soll. Da sind die Berater zusammengekommen anlässlich des Minicamps. Und ja, noch gibt es da keinen neuen Vertrag, aber im Raume stehen ja so 6 bis 8 Millionen, auch mehrere Jahre. Wie ist deine Meinung dazu, Frank?
Also, dass er jetzt seinen Second-Round-Tender unterschrieben hat, war mehr oder weniger klar. Ich glaube, es war einen Tag, bevor die Frist ausgelaufen ist, damit man auch dementsprechend den Anspruch drauf hat, um sich da abzusichern. Vielleicht, weil man mit Vertragsgesprächen noch nicht weit genug war und sich darüber erstmal absichern musste. Und alles andere muss die Zukunft zeigen, ne? Also da man ihn jetzt für das kommende Jahr unter Vertrag hat, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt nochmal, die große Schippe mit Kohle draufgelegt kriegt für dieses Jahr oder darüber hinaus auch für die nächsten Jahre, sondern dass man auch tatsächlich nochmal guckt, wie er denn in diesem Jahr performt. So würde ich es jedenfalls machen.
Nickels. Kann er besser sein als N'Keal Harry?
Er ist besser als N'Keal Harry. So, Mic drop. Sag bitte nochmal die Zahl. Was soll er verdienen? Was sagen die Gerüchte?
Na, im Raume steht ja, man orientiert sich ja so ein Stück weit an den Leistungen. Und Receiver, die so in seinem Bereich abliefern, verdienen so 6 bis 8 Millionen pro Jahr.
Dann wäre das genau dieselbe Zahl oder dieselben Zahlen, wie wir letztes Mal bei Damian Harris hatten. Ja, und Wide Receiver auch eher im Kollektiv. Er ist jetzt keine klare Nummer 1. Ich sehe jetzt keine 6 bis 8 Millionen bei Jacoby Myers. Wenngleich ich ihn wirklich sehr gut finde. Jacoby Myers ist ein Spieler, der sehr zuverlässig ist. Hat damals bei Brady schon angefangen. Er war auch eine der sichersten Stationen für Cam Newton. Und weder Cam Newton war sicher, noch hatte er großartig sichere Receiver. Und letztes Jahr auch. Also Jacoby Myers ist jemand, der gerade beim Third Down eigentlich immer anspielbar ist, der sich gut freiläuft, der zuverlässig ist. Und ich würde ihn sehr, 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 sehr gerne behalten. Aber ich sehe keine 6 bis 8 Millionen. Da muss ich dieselbe Kerbe schlagen wie Frank letztes Mal bei den Running Backs.
Ja, ich gucke gerade mal in diesem Jahr durch den Second Round Tender 3.986.000. Kriegt er als Base Salary und das ist es mehr oder weniger auch. Überhaupt keine Bonis irgendwie, laut Over the Cap. Und ich glaube, damit ist er auch ganz gut bezahlt. Also dann nochmal, wie gesagt, 33% drauf auf die 6 Millionen oder sogar das Geld verdoppeln auf die 8 Millionen, sehe ich nicht.
Lass uns mal konkret werden. Es stand ja im Second-Round-Pick im Draft, sage ich mal, im Raume, wo andere Teams hätten zuschlagen können. Hättet ihr lieber den Second-Round-Pick genommen bei der tiefen Wide-Receiver-Klasse, die es dieses Jahr gab oder generell gibt? In den letzten Jahren schon immer starke Prospects dabei? Oder würdet ihr lieber mit Jacoby Myers ins neue Jahr oder in die neue Saison starten?
Also wenn man für Jacoby Myers einen Second-Round-Pick kriegt, würde ich den nehmen. Und das heißt jetzt gar nicht, dass ich Jacoby in irgendeiner Form nicht mag oder sonst wie. Natürlich, der soll und darf gerne bei uns bleiben. Man sichert sich damit ja auch ein bisschen ab. Also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum er keinen First-Round-Tender gekriegt hat. Und es gibt auch einen Grund, warum er, ich weiß gar nicht, was es danach gibt, ob es dann nur noch einen Fourth-Round oder sonst wie oder ob es einen Third-Round gibt. Auf jeden Fall hat man gesagt, für einen Second-Round, also weil da ja auch immer die Bezahlung dran hängt, ist das ein gutes Geld. Und wenn das einer überbietet, dann haben wir wenigstens den Pick. Und deswegen ist der Pick halt generell immer höher als das Geld, was man für ihn investiert. Sprich, wenn einer tatsächlich so doof wäre, dann hat man wenigstens noch einen Second-Round-Pick.
Ja, also was ich beeindruckend finde, ist, dass er 866 Yards gefangen hat letztes Jahr. Das macht schon so ein Viertel der Wurf-Yards von Mac Jones aus. Also die beiden haben sich gefunden und ich glaube, für so einen Rookie ist es natürlich auch wichtig, da jemanden zu haben, der die Routen sicher läuft, wo das Timing passt und der die Bälle fängt. Von daher freue ich mich, um ehrlich zu sein, dass Jakobi Meyers zumindest noch ein Jahr bei uns bleibt.
Ja, auf jeden Fall.
Nichts mehr dazu zu sagen.
Dann kommen wir zum zweiten Thema. Quinn Nordin wurde released. Ich habe noch mal ein bisschen Recherche betrieben und zwar aufgrund einer nicht footballbedingten Verletzung. Er war ja letztes Jahr auch schon verletzt. Jetzt glatt durch die Waiver gegangen. Auf der Non-Injury-Football-List sieht er sich jetzt wieder. Allerdings im gleichen Atemzug ein paar Tage zuvor auch Tristan Wiscaino, der letztes Jahr bei den Chargers gespielt hat, verpflichtet. Ja, trauert ihr Nordin hinterher? Weil an sich war er ja bekannt für seine Beinkraft, hatte bei Michigan im College auch echt gute Stats gehabt. Aber natürlich sind die Patriots mit Nordin nie so richtig warm geworden aufgrund von Verletzungen, die ich eben benannt habe. Ja, wie ist eure Meinung dazu?
Ja, also emotionslos würde ich mal sagen oder emotionsfrei. Also wir haben mit Nick Folk, Big Kick Nick, einen, der überdurchschnittlich performt hat in den letzten 2 Jahren, was auch nicht mehr so richtig von ihm zu erwarten war in seinem mehr oder weniger hohen Alter. Das heißt, für kleines Geld kriegen wir überdurchschnittlich viel Leistung daraus. Nachtrauern würde ich davon keinem. Weder Justin Rohrwasser, den wir damals gedraftet haben und der dann ja nichts taugte, aufgrund von persönlichen Geschichten vielleicht, als auch Quinn Nordin, der noch nie was geleistet hat, als auch ein Tristan, wie auch immer, von dem ich jetzt auch noch nichts gesehen habe. Also ich würde mal sagen, der Job gehört Nick Folk und wenn einer, wer auch immer, im Camp besser ist, dann wird er den Platz gegebenenfalls kriegen. Auch wenn man weiß, dass Nick Folk halt auch unter Druck das Ganze schon bewiesen hat, weil das ist ja häufig die Schwierigkeit von Kickern, dass sie es dann unter, ich sag mal, spielsituationsbedingten Situationen nicht abrufen können, sondern dort Nervenflattern kriegen. Und damit hast du halt mit Nick Folk einen, ja, der Eiswasser in den Venen hat, ne?
Ja, zumal ich glaube, es gibt keinen Chargers-Fan, der Wiscaino nachtrauert. Also der hat jetzt bei den Chargers nicht wirklich geliefert und war auch nicht wirklich lange da. Er ist keine Konkurrenz für Nick Folk und Quinn Nordin war das sehr wahrscheinlich auch nicht. Ich würde ihm jetzt auch nicht hinterher trauern, wenn er ja, nach seiner Verletzung irgendwo anders gesigned wird. Er hat auch kein großes Risiko mitgebracht, also er kam ja auch undrafted. Frank hatte gerade unseren ehemaligen Fifth-Round-Pick, glaube ich, Justin Rohrwasser erwähnt, den wir geholt haben, obwohl einer wie Rodrigo Blankenship noch auf dem Board war. Da kann man den Pick nachtrauern, ne? Und das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht. Aber Quinn Nordin, ja, da bin ich ähnlich emotionslos wie Frank. Also es ist mir nicht egal, aber irgendwie dann auch doch.
Ganz kurz nochmal zu seinen Stats, zu Wiscaino. Letzte Saison bei den Chargers hat er 9 von 10 Field Goals reingemacht. Er hatte aber große Schwächen beim Extrapunkt. Da hat er nämlich von 17 nur 12 verwandeln können. Ja, mal schauen, ob er Nick Folk Paroli bieten kann.
Genau, und vielleicht kann man das auch so zusammenfassen, also ich sag mal, dem letzten Kicker, den ich hinterher trauen würde, oder die letzten, waren Gostkowski und Vinatieri und danach kamen, ich sag mal, ersetzbare Situationsspieler, wo es ja bei 4/5 aller Vereine so ist, dass die da einfach nur irgendwen haben, und in die Position nicht viel investieren. Und da haben wir unsere Vorgehensweise ein Stück weit angepasst, eben bedingt dadurch, dass unser Fifth-Round-Pick Rohrwasser quasi der Rohrkrepierer war. Und wir diesen Value halt nicht jedes Jahr dafür diese Position geben können, sondern dass man sagt, Vinatieri waren mehr oder weniger überhaupt gedraftet und für einen Kicker hochgedraftet, genauso wie Gostkowski. Und die müssen dann aber auch franchise-mäßig, ich sag mal, 6 bis 10 Jahre spielen, damit dieser Pick sich wieder auszahlt, damit man wieder Value daraus gezogen hat. Und vielleicht überbrücken wir jetzt diese Jahre eben, wie soll man das nennen? Mit dem, was halt da ist, was wir uns vor die Tür kehren können und einigermaßen auf der Position performt. Und da mal mit Nick Folk in den letzten Jahren einen gefunden, der noch richtig was im Bein hat. Überraschenderweise.
Der außerdem auch Rekorde von Gostkowski gebrochen hat, ne? Also mit seinen, ich glaube, 35 Field Goals in Folge. Der hat das richtig gut gemacht. Und falls er mal wieder Rücken haben sollte, ne, oder halt mal ausfällt, weil er krank ist, dann holen wir uns einfach einen vom Markt, dann kommt Sam Ficken oder so. Also das, ich habe bei den Kickern gar keine Gedanken.
Ja, ich auch nicht. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Daniel Ecuele, der wurde für 2 Spiele gesperrt. Ich selber habe nicht rausgefunden, warum. Ich hoffe nicht, dass es was mit Betäubungsmitteln oder ähnlichen Substanzen zu tun hat. Aber das dürfte vielleicht sogar ihm den Roster-Spot gekostet haben. Oder wie siehst du das, Nick, jetzt?
Wahrscheinlich wird es aber sowas sein, dass er irgendwie den falschen Hustensaft genommen hat und dann auf irgendwas getestet wurde. Also 2 Spiele ist ja jetzt eher dann doch ein Kavaliersdelikt, ne? Also es ist jetzt nichts Dramatisches, ja. Wenn ich jetzt an Zeke Elliott denke, der, glaube ich, 8 Wochen gesperrt war vor 2 Jahren.
Ja, oder Hopkins halt, ne?
Oder jetzt Hopkins, ganz aktuell. Der die ersten 6 Wochen, glaube ich, ausfällt. Oder irgendjemand, der wieder seine Frau oder Kinder geschlagen hat, wenn ich an AP zum Beispiel denke. Darüber will ich gar nicht nachdenken, eigentlich.
Oder Jules, der 4 Wochen gesperrt war, nach seiner Verletzung. Ja, als er dann Aufbaupräparate genommen hatte, die nicht erlaubt waren. Also, wenn man einfach sieht, im Vergleich, Jules 4 Wochen für Präparate, die nicht erlaubt sind. Ich weiß gar nicht, ob es Muskelwachstum oder was anderes war. Und wenn man dann sieht, dass es nur die Hälfte ist, klingt Hustensaft eigentlich schon ganz logisch. das Problem ist nur, das kann ihn vielleicht seine weitere NFL-Karriere kosten. Denn ich weiß nicht, ich glaube, du, Fabi, hattest noch ein paar andere Namen, mit denen er, ich sag mal, auf der Roster-Bubble, wo er ja vorher schon war, also ich sag mal, er war ja nie ein Top-30-Spieler oder sonst was, sondern er kämpft um Platz 48 bis 53 und das mit 4, 5 Leuten um einen Spot.
Ich kann sie ja gleich mal aufzählen. Genau. Bill Murray, Daniel Ecuele, ist ja klar. Carl Davis, LeBron Ray, Byron Coward, Sam Roberts, der in diesem Jahr gedraftet worden ist, und die 3, ich sag mal, Veteranen, die ihr Platz ja halbwegs sicher haben, wenn nichts Schlimmes passiert. Devin Cochon, Lawrence Guy und Christian Barmore. Also es waren jetzt locker mal, ich glaube, 9 Namen. Und wenn du da ja natürlich schon 2 Spiele rausnimmst von dieser langen Saison, dann glaube ich, also ist meine Meinung, dass du da nicht viel Hoffnung hast auf dem Roster-Spot.
Genau, vor allem wenn du bedenkst, ich sag mal, wenn wir da 4 mitnehmen auf der Position, vielleicht 5, dann ist es viel. Und wenn wir Barmore, Gottschall und Lawrence Guy als tatsächlich gesetzt sehen, also die müssen von den anderen erstmal outplayed werden, dann könnte das für ihn der Hustensaft-Genickschuss gewesen sein, für seine Karriere, zumindest bei den Patriots.
Ja, Ecuele muss liefern im Trainingscamp, noch mehr als die anderen jetzt. Wenn er es macht, dann hat er eine Chance, ansonsten gehe ich mit und würde sagen, es sieht schlecht für ihn aus.
Ja, kommen wir mal vom Hustensaft zum Eichhörnchen. Es gab ein Interview mit Julian Edelman, der dazu befragt worden ist, wie ob er sich vielleicht tendenziell mal vorstellen könnte, in die NFL zurückzukehren, weil gerade ja sein Best Buddy Tom Brady regelmäßig davon Gebrauch macht, vom Rücktritt zurückzutreten quasi. Und etwas überraschend gab Edelman an, dass man für nichts garantieren könne. Er ist in Shape. Es gab ja auch in der Offseason dieses Video mit Tom Brady, wo er ein paar Raps hatte, ein paar Bälle gefangen hat. Also er scheint sich fit zu halten, und im gleichen Atemzug sagte er, wenn er denn zurückkehrt, dann aus Liebe zu den Patriots, aus Verbundenheit zu den Patriots, dann auch nur für die Patriots. Ich sehe es etwas skeptisch, ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn du einmal tatsächlich mit so einer Knieverletzung zu kämpfen hattest und schon in der letzten Saison nicht so richtig in den Trott kamst, kann ich es mir eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Ob das jetzt nur so eine Lust und Laune, ich habe oder mir juckt es in den Beinen, Aussage war, kann ich, das ist natürlich schwer zu beurteilen, aber was ist dran, Frank?
Ja, man muss das natürlich auch ein bisschen einsortieren, was da gesagt wurde, Und dass das natürlich dann dementsprechend auch immer gleich interpretiert wird. Also er ist ja im Moment in Kroatien, mehr oder weniger im Urlaub, in Zadar die Woche. Und dort wurde er auf dem Sunset Sports Media Festival gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Und hat gesagt, you never know. Ne? Also das ist, als ob ich beantworte, willst du nochmal zum Mond fliegen? Und dann sage ich, pff, weiß man nicht, ne? Wer weiß, was in 20 Jahren ist. Also für mich ist das eine Nichtmeldung, einfach nur, um das Sommerloch zu füllen. Wegen seinem Knie hätte ich persönlich jetzt keine Bedenken. Er hält sich fit, er ist fit. Und man hat an Gronk gesehen, dass auch so ein Jahr Retirement dem Körper ganz gut tun, um auch mal, ich sag mal, Tiefen zu heilen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er noch ein bisschen was im Tank hat. Aber man muss auch gucken, dass er im Mai halt 36 geworden ist. Das heißt, you'll never know ist auch nicht in 3 oder 4 Jahren, sondern mehr oder weniger dieses Jahr, aller spätestens nächstes Jahr. Interessant ist es, dass er halt gesagt hat, dass wenn er zurückkommen sollte, dann er nicht zu den Bucks mit Brady als Reunion, aber auch das, also wortwörtlich, but I'd probably go back to the Patriots. Also wahrscheinlich würde er zu den Patriots gehen. Ne? I love the Patriots, Foxborough forever. Und Foxborough forever ist natürlich auch nicht mehr oder weniger als ein T-Shirt-Spruch von ihm im GE11-Shop. Das heißt schon, dass er, wenn er zurückkommt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für die Patriots spielen will, müsste natürlich auch das Interesse der Patriots wecken, dass die sagen, wir sehen das auch, dass du noch was im Tank hast. Und wenn wir uns da unseren Roster angucken, müsste man jetzt auch die Position finden, ne? Also wo er dann sofort wieder den Impact hat und tatsächlich eine Rolle spielen kann. Für mich Football-Romantik non plus ultra. Ich liebe es, wenn darüber gesprochen wird. Ich wünsche es mir, aber realistisch ist das, glaube ich, nicht.
Ja, ich glaube auch, weil wenn tatsächlich ein beidseitiges Interesse besteht oder ein gesteigertes Interesse von Julian Edelman, dann hätte ich vermutet oder auch erwartet, dass das halt zu den OTAs oder vor den OTAs schon passiert, dass man das schon planen kann, weil du verpasst natürlich jetzt auch wertvolle Trainingszeit. Ja, also es ist ja nicht so, dass du reinkommst und sagst, okay, mit Brady habe ich 20 Jahre gespielt, gefühlt, sondern auch da ist ein neuer Quarterback mittlerweile entstanden mit Mac Jones und auch diese Chemie gilt es dann einzuspielen halt, ne? Und deshalb, ich glaube, oder muss auf den gleichen Zug raufspringen. Ich glaube, es ist etwas Romantik, etwas zu viel Romantik im Sommerloch.
Und da steige ich jetzt direkt mal auch mit ein und auch direkt auf den Zug mit drauf. Ich gebe auf die Meldung auch erstmal gar nichts, also Sommerloch, ganz klar. Die Meldung in der Meldung ist aber das auch, was Frank gesagt hatte, dass wenn er zurückkommen würde, dann würde er auch gerne bei den Patriots spielen, Foxborough forever. Unterstreicht einfach nochmal, wie sehr er verwurzelt ist mit der Region auch. Also er ist ja auch ständig bei Celtics-Spielen zum Beispiel oder bei Bruins-Games. Und er ist auch ein großer Fan, zumindest lese ich das immer wieder auf Twitter, von Mac Jones. Und gerade wenn er dann Sonntag für Sonntag sieht, wie Mac Jones performt und er wird hoffentlich auch noch besser werden, Mac Jones, dann kann ich schon verstehen, wenn es in den Händen des Eichhörnchens doch nochmal kribbelt und er Bock drauf hat. Ich hatte auch Gronk als Beispiel, dass man auch trotz einigen Wehwehchen nochmal für ein Jahr oder für zwei zurückkommen kann. Also ich sehe das ganz genau wie der Frank. Und Julian Edelman ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich würde es mega feiern. Und wenn Edelman Bill anrufen würde und sagt, hey, komm, ich hätte noch mal Bock. Also ich glaube, da wird niemand sagen, nein. Also ich glaube, er würde sofort befördert werden.
Das war ja auch so ein Stück weit aus der Community, was noch so ein bisschen mit reingebracht worden ist, dass sich viele auch einen Coaching-Posten für Julian Edelman vorstellen könnten. Nick, jetzt glaubst du, das ist was für ihn? Ist jetzt nur rein spekulativ erstmal, ne? Einfach nur mal so reingebracht. Habe ich öfters gelesen, dass das viele so mit reingebracht haben, weil sie halt eben sich das halt auch nicht vorstellen können, dass er zurückkommt. Es zwar wünschenswert wäre, aber doch so ein Coaching-Staff-Spot für ihn vielleicht auch in Frage käme, gerade aus der Verbundenheit, die du gesagt hattest.
Ja, prinzipiell schon. Ich glaube, er hat viel Ahnung, ist vom Fach und Wes Welker ist auch den Weg gegangen. Und ich glaube, das könnte Edelman auch. Aber es ist halt, wie du gerade sagst, ziemlich viel Spekulatius.
Ja, aber ich meine, er hat ja in seiner aktiven Karriere schon viel Media-Arbeit gemacht. Also alleine diese Burger Time, YouTube-Videos, solche Geschichten. Oder diese lustige Cop-Dings da mit Amendola. Und jetzt ist er Analyst für Inside the NFL im letzten Saison gewesen. Das heißt, ich denke, er ist im Media-Bereich besser aufgehoben. Ich sag mal, mit seiner Wortgewandtheit, mit seinem Auftreten, mit seiner Leidenschaft zu der Medienseite, dass ich mir bei ihm eine Coach-Karriere überhaupt nicht vorstellen kann. Also da war er auch auf dem Feld, ich sag mal, so wie Jared Mayo, der immer verlängerte Arm von Bill Belichick auf dem Platz war und schon während seiner Karriere Coach auf dem Feld war, war das ja nicht Edelmans Charakterzug, sondern der war halt einfach der verbissene Arbeiter, der es unbedingt will und gepusht werden kann, aber nicht, dass er andere noch angeleitet hat, also in seinem Rahmen seiner Möglichkeiten mit Sicherheit, wenn junge Spieler herangeführt werden mussten, aber jetzt nicht, dass er das aus einem Coaching-Winkel schon gesehen hat und dementsprechend irgendwelche Eingaben gemacht hat oder sowas. In die Richtung sehe ich ihn überhaupt nicht. Also wenn er dann vielleicht seiner Tochter irgendwie dann im Jugendfootball das Ganze mal näher bringt. Aber mehr Coaching sehe ich bei ihm nicht.
Okay, kommen wir mal vom Wide Receiver aus dem Retirement zum Wide Receiver, der bei uns unterschrieben hat gestern, nämlich Lil Jordan Humphrey, der letztes Jahr bei den New Orleans Saints gespielt hat. Mir persönlich hat er im ersten Moment nichts gesagt. Deshalb habe ich Kontakt aufgenommen zu dem Who Dat Talk, der Podcast der New Orleans Saints. Shoutout geht raus, Jungs. Da habe ich einfach mal nach einer Einschätzung gebeten und prompt kam eine Antwort. Vielen Dank dafür, schon mal vorweg. Er war überwiegend auf dem Practice Squad unterwegs gewesen, letztes Jahr bei den Saints. Und jeder, der die NFL so ein Stück weit verfolgt, weiß, dass bei den Wide Receivern bei den Saints ja auch landunter war. Das heißt, er hat durchaus Chancen bekommen. Und da komme ich gleich zu seinem ersten positiven Aspekt. Das hat mich auch so ein bisschen an Christian Wilkerson erinnert. Wenn man reinkommt und abliefern muss, dann hat er eine Top-Performance an den Tag gelegt. Und auch im One-on-One, sein Ball-Tracking ist wirklich sehr, sehr gut oder soll sehr, sehr gut sein. Die einzige Schwäche, die sie gesagt haben, die Jungs von den Saints vom Podcast, ist, dass er auf tiefe Routen, dass ihm da die Athletik fehlt, da auch über viele Reps zu gehen. Aber nichtsdestotrotz, ich komme noch mal zu seinen Stats. Letztes Jahr 249 Yards und 2 Touchdowns in insgesamt 10 Spielen als Ergänzungsspieler. Das ist das, was die Jungs ansprechen. Die Performance passt auf jeden Fall bei ihm. Kennt ihr ihn? Habt ihr Erfahrungswerte zu ihm?
Ich habe den Namen schon mal gelesen. Liegt aber auch daran, dass ich so ein Faible habe für lustige Namen in der NFL. Und da ist Lil Jordan natürlich ein super Name. Und ja, ich glaube, um wieder zurückzukommen auf den Keel Harry, dass Lil Jordan Humphrey eher ein Kandidat ist für Tight End Number 3 als ein Keel Harry. Und dass er mit Devin Asiasi und Dalton Keene darum kämpft.
Wenn Bill auf der Position irgendwas sieht, ich habe nur mal jetzt geguckt, ob er auch in Richtung Kick Return, Punt Return irgendwelche Erfahrungen hat, ob man da was hat, ob er Special Teams gespielt hat, irgendwie als Gunner oder sonst wie, konnte ich jetzt auf die Schnelle nichts zu finden. Von daher bleibt es mir ein Rätsel. Also wenn wir jetzt nur mal Devante Parker, Jacoby Myers, Kendrick Bourne nehmen, Nelson Agholor, Tyquan Thornton, Nikhil Harry. Von diesen 6 werden es wahrscheinlich nur 5 schaffen, Und damit meine ich jetzt nicht speziell N'Keal Harry. Und dann haben wir hinten dran noch Ty Montgomery, Trey Nixon, der anscheinend komplett überperformt im Camp. Malcolm Perry, Christian Wilkerson. Und in diesem Mix, wenn wir am Ende, je nachdem, ob Matthew Slater in die Wide Receiver zählt oder nicht, 5 oder 6 Wide Receiver mit in den Kader nehmen, kann ich bei keiner Situation an Lil Jordan Humphrey erkennen. Und von daher, bis er das Gegenteil bewiesen hat und mich Lügen straft, ist er für mich non-existent, so leid es mir tut.
Ja, und wie du gerade gesagt hast, also wie du gerade aufgezählt hast, welche Wide Receiver wir haben, von daher gehe ich Richtung Tight End und glaube, dass er da seine Chance bekommen kann oder ja, da zeigen darf, was er kann. Aber ich bin auch ganz weit weg davon zu sagen, oh, geile Verpflichtung, ich glaube, der wird's. Ja, soll er einfach mal zeigen, was er kann im Camp und dann sehen wir weiter und am Ende wissen wir dann, ob er unter den Top 53 ist oder nicht.
Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt und damit auch zum letzten Punkt des Newsflashes. Per Strong Jr. hat seinen Vertrag, seinen Rookie-Contract unterschrieben. 3,9 Millionen Dollar bekommt er oder wird er in den nächsten 4 Jahren erhalten. Es sind jetzt nur noch wenige Rookies offen. Cole Strange, Tyquan Thornton und auch Bailey Zappi ist das, glaube ich, der jetzt noch fehlt. Und da haben die Patriots meines Wissens noch bis 15. Juli Zeit, die Herrschaften unter Vertrag zu nehmen. Aber das ist ja meistens immer obligatorisch. Man lässt sich ja immer viel Zeit, um die Jungs zu beobachten, um zu gucken, was können sie, was haben sie drauf. Auch das wird in den nächsten Tagen, denke ich mal, kommen, weil man hat auch schon in den Insidern gehört, dass die Patriots Salary Cap freischaufeln. Das müssen sie auch, um die Leute entsprechend unter Vertrag zu nehmen.
Man signed die Rookies halt dann, wenn die Kohle zur Verfügung steht. Ich glaube, wir haben irgendwas um die 1,8 Millionen oder so gerade Cap Space gehabt. Jetzt ist Per Strong Junior unter Vertrag. Wenn ich sehe, dass er dann knapp unter 1 Million wahrscheinlich kriegt. Ich weiß nicht, ob im ersten Jahr der Cap-Hit ein bisschen höher ist durch Signing-Bonus oder sonst irgendwas oder ob das gleichmäßig verteilt ist. Gehen wir mal von 1 Million aus. Dann sind wir schon wieder ganz, ganz, ganz eng auf Naht unterwegs und da muss ja dann ein Roster-Move irgendwie kommen und Geld freigeschaufelt werden. Und da guckt man natürlich immer, dass man bis zum letzten Tag oder bis die Kohle halt gerade frei wird, wartet, um seine Picks zu signen. Und da hast du ja den 15. Juli angesprochen. Sprich, es sind noch gut 4 Wochen und in der Zeit, ja, keine Ahnung, also jetzt nur mal angenommen, Nelson Agholor bricht sich einen Arm oder sonst was, ne? Und die Saison ist für ihn erledigt. Dann wird er gecuttet und dadurch werden knapp 5 Millionen Cap Space frei. Und schon hast du Kohle, um Cole Strange und vielleicht sogar noch Tyquan Thornton zu signen. Vielleicht sonst Bailey Zappi, wenn es für den First und Second Round noch nicht reicht. Ich habe die Kohle gerade nicht vor Augen, was die jeweils gegen den Cap kosten würden im ersten Jahr. Aber solche Beispiele, ne? Und da muss man noch nicht mal Nelson Agholor nehmen. Irgendein anderer, der noch ein Jahr Vertragslaufzeit hat und sich verletzt, wirklich mit einer Season-Ending-Injury, dann macht er natürlich dementsprechend Kohle frei. Und bevor man, ich sag jetzt mal, einer dieser Top-Sachen sind ja immer Matthew Judon, der ja, wie wir schon mehrmals angesprochen haben, auf Twitter und sonst wo aktiv war und come to New England und I restructure. Man will natürlich ihm auch in der Form den Vertrag lassen und wartet so lange, bis man ihn restructuren muss, damit man die nötige Kohle frei hat. Ich denke, da sind Judon und die Patriots auf einer Wellenlänge, dass er restructuren würde, wenn es drauf ankommt. Aber solange man das nicht muss und es noch eine andere Möglichkeit sich ergeben könnte, wartet man da.
Gut, Jungs, dann sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörenden da draußen. Wir wünschen euch schon mal vorgelagert ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.